So, wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eure drei Jungs hier am Start. Niklas, Erik und meinerseits Ahmed. Wir haben natürlich wieder vieles zu bequatschen. Erik muss sich, nicht heulen. Heute muss er nicht heulen, aber ja, so eine Wut wirklich rauslassen, die er sich erst übers Wochenende angefressen hat bezüglich seiner Werder. Ja, das heißt natürlich, wir reden über Abstiegskampf, wir reden über den letzten Bundesliga-Spieltag als Prognose. Eine Information hier. In Zukunft bekommt ihr dann wieder eure gewohnten Prognosen auf YouTube, sprich die kurze Variante, und wer es lang detailliert und bis ins Schlaf haben möchte, hört natürlich die Podcast-Folgen an. ja, und wir haben noch ein Thema, denn am Mittwoch wird der EM-Kader bekannt gegeben, beziehungsweise die Jungs, die 26 Jungs, die mit ins DFB-Camp dürfen. Und ich meine, danach wird nochmal genauer aussortiert, oder? Dann gibt es danach den, ja, schlussendlich den letzten Kader, der den Jogi Löw dann mit zu EM mitnimmt. Information hier, ihr wisst, Thomas Müller wird voraussichtlich mitnominiert. Also ich gehe davon aus, dass er erstmal ins DFB-Camp mitgeht und wahrscheinlich auch zu EM. Jogi Löw ist nochmal vernünftig geworden. Wobei ich hier sagen muss, bevor wir jetzt hier richtig anfangen, es zeigt, es geht nicht wirklich um Jogi Löw. Ne? Wenn es um Jogi Löw gehen würde, dann hätte er schon längst gemacht, bevor er bekannt gegeben hat, dass er überhaupt jetzt zurücktritt. Weil im Endeffekt ist er eh weg, weißt du, es ist ja scheißegal, ob jetzt Müller, Hummels und wer auch immer mitkommt, er ist eh weg. Es geht hier um die deutsche Nationalmannschaft und es geht hier wirklich, die EM erfolgreich zu absolvieren. Und deswegen gesteht er sich nochmal ein, hey, ich habe den und den nicht, ja, nochmal nachnominieren müssen, und ich find's gut von ihm, ein guter Schritt. So, das sind unsere drei Themen. Ich würde sagen, da EM-Kader am Mittwoch ja bekannt gegeben werden muss, soll, fangen wir auch mit diesem Thema an. Es gibt sicherlich jetzt durch die letzten Spieltage, hat man auch wirklich gemerkt, ein Marco Reus, der hat wirklich sehr gute Woche gehabt mit Borussia Dortmund, DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig gewonnen, wieder in die Champions League-Platzierung reingekommen, sodass man nächste Saison wenigstens Champions League spielt. Ich meine, Borussia Dortmund und nicht Champions League, das wäre schon etwas Hartes, und sicherlich wäre ein Name wie zum Beispiel Jadon Sancho abgesprungen, da man ihn einfach nicht mehr halten kann, da vielleicht Manchester United 80, 90 Millionen Euro zahlen wird und ihn dann abgeben muss. Jetzt hat man immer wieder, ja, oder hat man wieder Verhandlungsspielraum, da man ja die Champions League klar gemacht hat. Aber zum Beispiel auch ein Günther gegen Bayern München, sehr gutes Spiel gezeigt beim SC Freiburg. Also das sind immer wieder solche Namen, wo ich mir denke, die haben schon eine Chance verdient, in den engeren EM-Kader mit bedacht, mit nominiert zu werden. EM-Kader am Mittwoch. Wie sieht denn aktuell die Lage aus? Da muss man natürlich erstmal die aktuellen Namen nennen, wer jetzt überhaupt in Frage wieder kommt. Letztendlich, wenn man auf Transfermarkt sucht, findet man Marc-André Ter Stegen. Der wird jetzt leider nicht mitfahren, hat sich ja verletzt. Von daher Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp ist eigentlich so die gewohnte Lage. Ich weiß jetzt nicht, ob ein vierter Torhüter wirklich auch wieder mitgenommen wird. Müsste man mal schauen, wie da entschieden wird. Aber ich denke, drei Torhüter, unter anderem natürlich Manuel Neuer, Bernd Leno und ja, natürlich Kevin Trapp, der exzellent gespielt hat mit Eintracht Frankfurt. Schade, dass man jetzt am Ende nicht die Champions League erreicht. Dann wichtiges Thema in Verteidigung. Niklas Süle, Ginter, Klostermann, Emre Can, Grüdiger und Jonathan Tah sind momentan oder aktuell so die Namen, die da mitnominiert worden sind vom letzten Mal. Und da finde ich, ist auf jeden Fall noch ein Name sehr wichtig. Kommen wir gleich zu. Linker Verteidiger, Gosens, Philipp Max, würde ich auch so unterschreiben. Beide dann auf der rechten Verteidigerposition haben sehr viele Probleme. Da müssen wir mal gucken, was Niklas und Erik gleich sagen werden, was die auf der rechten Verteidigerposition sehen würden oder wollen. Defensives Mittelfeld haben wir eigentlich gar keine Probleme. Joshua Kimmich, ja, weiterhin einer der besten Männer bei uns in der Nationalmannschaft. Da müssen wir mal schauen, wie Jogi Löw dann wen nebendran stellt. Wir haben natürlich unter anderem Goretzka, Gündogan, muss schauen, Kroos, wird er wieder auflaufen oder nicht. Florian Neuhaus, auch ein interessanter Name, der auf jeden Fall, finde ich, es verdient, mit benannt zu werden. Dann in der Offensive Kai Havertz, Wirtz, Jamal Musiala, Younes sind auch wieder solche Namen, auch interessante Leute. Und im Angriff, wo ich meiner Meinung nach so eher die größten Probleme sehe, Leroy Sané, Serge Gnabry und Timo Werner, wir haben hier keinen richtigen Knipser. Keinen richtigen Knipser, und das wird vielleicht das größte Problem der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe einen Namen für die Innenverteidigung, der jetzt noch nicht ja, so laut Medien mit nominiert worden ist, und das ist Mats Hummels. Ne? Können wir uns, oder sind wir uns einig, dass Mats Hummels eigentlich der perfekte Mann momentan wäre für die Innenverteidigung? A, weil er die Erfahrung bringt. Der Älteste hier ist Antonio Rüdiger, der ein exzellentes Jahr mit Chelsea hat, darf man nicht verleugnen. Aber trotzdem, mit 28, finde ich, zeigt er nicht diese Erfahrung, die ein Mats Hummels zeigt, die ein Jerome Boateng zeigt, der leider jetzt offiziell abgesagt worden ist. Das sprich, keine Chance für Boateng überhaupt da mitzufahren. Da finde ich jemand wie Mats Hummels im 30er-Alter-Bereich exzellent, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Für mich ist Mats Hummels auch nach wie vor eigentlich der beste deutsche Innenverteidiger. Du hast eben schon Rüdiger angesprochen. Ich bin eigentlich kein Freund von Rüdiger, aber dieses Jahr hat er wirklich ein richtig starkes Jahr gehabt und deswegen muss er natürlich auch mit zur...
Beziehungsweise, sorry, dass ich unterbreche, mit Tuchel hat er eine sehr gute Saison gehabt. Lampard hatte ja nicht so oft auf ihn gesetzt. Von daher gut, dass da Tuchel um die Ecke vorbeigekommen ist.
Jetzt gerade in der wichtigen Phase vor der EM ist er auf jeden Fall wieder in guter Form. Ja, aber ich sehe es auch wie du. Also zum einen natürlich der Punkt Erfahrung, aber zum anderen eben auch die individuelle Klasse, die er mitbringt. Mir ist auch, also wenn ich es richtig im Kopf habe, halt auch so aufgefallen, dass die Deutschen jetzt halt unter Jogi Löw in den letzten Spielen immer auch ein bisschen experimentiert haben, immer mal ein bisschen neues Personal auch mal versucht haben. Und ich finde es einfach wichtig, dass du so eine Mannschaft, die ja nach dem letzten Auftritt bei der WM sicherlich durchaus verunsichert ist und wo man natürlich auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung und so jetzt ein großes Auge auch international auf Deutschland haben wird, mit dem, was wir eigentlich für Namen haben und erreicht haben und jetzt der Enttäuschung bei der letzten WM, finde ich, ist es wichtig, dass du halt auf allen möglichen Positionen so Konstanten hast. Ja, im Tor hast du jetzt mit Manuel Neuer jemanden, der viel Erfahrung mitbringt, der dort gesetzt ist. Aber genauso brauchst du das eben auch im Mittelfeld und eben auch in der Defensive. Und da ist für mich Mats Hummels einfach so ein Anker hinten drin, den ich da auf jeden Fall sehen würde und den ich auf jeden Fall gerne auch mit zur EM nehmen würde. Gerade wenn jetzt ein Müller wieder zurückkommt, finde ich, könnte man da zumindest auch drüber nachdenken bei einem Mats Hummels.
Du, Erik, Fan von Hummels?
Kann ich mich eigentlich im Prinzip auch nur, Niklas, kann ich ihm einfach nur zustimmen, weil, wie gesagt, Hummels war für mich die letzte, also ist eigentlich mit die Konstante beim BVB in der Verteidigung. Er weiß selber, dass er ein bisschen Tempo-Nachteile hat gegen ein paar Spiele, aber er nimmt es ja auch in Social Media gerne mal mit Humor. Also, ja.
Ja, das aber weiß viele exzellente Innenverteidiger sind gerade nicht die schnellsten. Also, ja, stellt euch mal Ramos vor zum Beispiel. Wer Real Madrid Spiele anschaut, Ramos ist nicht der Schnellste, aber was hier zählt, ist Stellungsspiel, okay? Ja. Wann weiß Ramos, wann er laufen muss, wann er, sich links, rechts bewegen muss, das sind die Spieler, die eben solche Erfahrungen haben und da ist Mats Hummels auf jeden Fall auf der Liste dabei.
Ja, eben, das kann er nämlich ganz gut kompensieren und deswegen denke ich halt auch, dass er auf jeden Fall ein wichtiger Mann sein wird. Die anderen Namen, die du jetzt erwähnt hast, Niklas Süle, ja, ich finde halt, durch seine Verletzungen und dieses Jahr war er halt auch jetzt noch nicht so hundertprozentig drinne. Ich fand immer relativ interessant, jetzt auch als Rechtsverteidiger, hat er jetzt, glaube ich, auch wieder gespielt.
Ja, denkt ihr, dass Jogi Löw ihn als auf der rechten Verteidigerposition aufstellt? Weil wir haben da ja nicht so viele Männer, meiner Meinung nach.
Ja, an sich ja schon, aber ich finde halt einfach einen Riedle Baku einfach sehr, sehr interessant. Der kann auch nach offensiv. Also wenn du halt
ist aber nicht für die Dings nominiert?
Ja, das ist halt die andere.
U21, ne?
Ja, genau. Aber ansonsten finde ich da noch einen Lukas Klostermann halt auch sehr, sehr interessant von RB. Also der ist auch mit einer der Konstanten. Auf der linken Seite natürlich sein Pardor mit Halzenberg, war dieses Jahr auch nicht so gut, fand ich persönlich. Hätten jetzt eigentlich tendenziell auch mit bei der EM gesehen, aber links ist halt die Konkurrenz mit Gosens und Max halt auch schon relativ groß. Womöglich vielleicht wäre es ja noch Sosa gewesen, aber leider hat das ja...
Ja, Digga, ich verstehe das nicht. An was hat das jetzt genau gelegen?
Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendwie, weil er mit 23 irgendwie bei Kroatien dann doch irgendwie mal im Kader war oder
bei
sowas.
Den U-Nationalmannschaften irgendwie gespielt. So. Und
aber damit ich jetzt richtig verstehe, ich habe mich jetzt auch nicht mit dem Thema richtig befasst. Ich habe nur gelesen und da dachte ich mir so, okay, peinlich. Der Typ hat sich ja hier eingebürgert, nur um für die Nationalmannschaft aufzulaufen, oder?
Ja, so ich habe
so hab ich verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch private Hintergründe hat, aber
Und man hat jetzt mit der Nationalmannschaft verhandelt, dass er sich hier einbürgert und dann mit zu EM fährt, oder wie war das?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es da eine feste Zusage gab, aber so wie ich es verstanden habe, hat Bierhoff schon angedeutet, wenn er einen deutschen Pass hätte bei seinen Leistungen, dass er durchaus zumindest im Blickfeld wäre von Jogi Löw und so.
Ah, okay, also er hat es quasi aus eigener...
Ja, und er hat es wohl machen wollen, aber halt wohl mit, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber wohl auch mit Unterstützung vom DFB. Und da muss man halt sagen, sowohl vom Spieler als auch vom Verband ist das natürlich extrem schwach, weil das sind Regularien, über die man sich vorher informieren kann. Und das sollte sowohl der DFB wissen als auch...
Bro, Zuhörer wissen ja auch, deutsche Bürokratie, Digga. Feierabend.
Ja, ist manchmal schwer zum Durchschauen, aber trotzdem, natürlich der Verband oder so, der sollte sowas eigentlich schon wissen oder sich da informieren, aber man darf natürlich auch Sosa da nicht komplett frei von der Schuld sprechen, weil der hat auch einen Anwalt, der hat auch Berater und auch die, die sich dahingehend schlau machen. Insofern, ja, im Endeffekt gibt es einfach nur ein peinliches Bild ab, auch wie er dann irgendwie, glaube ich, im Nachhinein wieder irgendwie
sich
so
entschuldigt hat,
genau, sich entschuldigt hat.
Das und ist das Schlimmste, was es gibt heutzutage, sich für etwas öffentlich immer wieder entschuldigen zu müssen. Weißt du, alter Schwede.
Ja, gut, es sei denn, man heißt Frank Baumann und macht es dann peinlich, halt die Situation. Also dann...
Nee. Behalt noch deine Emotionen für dich.
Da kommen wir später zu. Ja.
Nee, ich mein, Eriks Sack ist voll, Alter.
Ja, bei Sosa ist natürlich so, ich verstehe das schon jetzt irgendwo, so die Reaktion, weil ich meine, in Kroatien musst du natürlich auch überlegen, so, du hast einen Spieler, der spielt in der U-Nationalmannschaft. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der vielleicht auch irgendwie für die A-Nationalmannschaft gespielt hätte oder nicht. Und
er sagt aber dann, der hat doch einfach jetzt kann er trotzdem mal für Kroatien auflaufen, oder ist das ganz jetzt lost bei ihm?
Nee, er darf, er ist ja noch Kroat. Ich glaube,
okay,
er darf
alles klar.
Für Kroatien auflaufen. Die Frage ist halt natürlich, ob du jemanden halt mitnimmst, sozusagen. Gerade die Kroaten sind ja zumindest teilweise auch ein sehr stolzes Volk.
Ja, so. Ja.
Ob du jetzt jemanden mitnimmst, der halt sagt, eigentlich will ich gar kein Kroate sein, sondern lieber Deutscher, aber das hat halt nicht so geklappt. Deswegen
so,
nehme ich.
Borna Sosa hier. Halt also bei ihm ist noch Kroate drin. Okay, alles klar.
Weil sie staatenlos oder so.
Ich meine, wäre ich jetzt, keine Ahnung, klar. Versteht mich jetzt nicht falsch, stolz auf die Nationalität und so weiter, aber wir haben natürlich auch hier Spieler, die sich entscheiden konnten, ob jetzt Türkei oder Deutschland, ne? Und wäre jetzt mein Land fußballerisch so schlecht, zum Beispiel Aubameyang, ne? Wie heißt es? Guinea oder irgendwie so?
Gabun.
Ach, Gabun, okay, Gabun. Aber hätte er jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Aubameyang halb irgendwas ist, sagen wir mal halb Brasilianer oder so, okay, und er kann sich für Gabun oder Brasilien entscheiden. Ah, dann würde ich mich schon vielleicht so, ich würde denken, okay, hey Bro, klar, Gabun und so, mein Land, dies, das, aber wir sehen es nochmal ein bisschen fußballerisch und wir sehen es ein bisschen so geschäftlich und ich glaube, mit Brasilien kann man halt mehr erreichen. Dann würde ich vielleicht sowas verstehen, aber Kroatien, Digga, ist schon gutes Fußballnation, ins Finale gekommen, in der WM, also sorry, ja, verstehe ich nicht ganz. Borna Sosa. Bitte entschuldige dich auch bei uns und offiziell Statement abgeben, weil wir sind auch die Öffentlichkeit und wir sind wichtig. Was wir jetzt sagen wollen, ist natürlich, linke Verteidigerposition ist ein bisschen gesättigt und auf der rechten Verteidigerposition nicht. Wen gibt es denn überhaupt so groß auf der rechten Verteidigerposition?
Ja, im Prinzip haben wir die meisten Namen, denke ich, schon gesagt. Also für mich wäre jetzt auch, Riedle Baku wäre für mich auch die Nummer 1 nach dem Jahr, wenn er halt mit zur U21 geht, dann wäre für mich eigentlich der naheliegendste Kandidat Lukas Klostermann, der eigentlich jetzt auch nach der Verletzung solide gespielt hat bei Leipzig, der die Position kennt. Ich finde, es hängt halt vielleicht auch auf der linken Seite, aber auch natürlich dann auf der rechten Seite auch ein bisschen vom System ab, ob das am Ende eine Dreierkette wird, wo du zum Beispiel vielleicht auch jemand Offensiveren spielen lassen kannst, oder ob es halt eine Viererkette wird, wo du einen klassischen Verteidiger brauchst, zum Beispiel, weil wir vorhin über Niklas Süle gesprochen haben, der das bei den Bayern ein paar Mal gemacht hat. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er dort jetzt irgendwie bei der EM Stammspieler wird, aber das wäre zum Beispiel auch für die Rechtsverteidigerposition sicherlich ein Kandidat, halt für eine Viererkette oder so. Ne?
Was mir gerade auch noch einfällt, WM 2014. Ich meine, er hat auch sehr, sehr experimentiert auf der rechten Seite damals mit einem Benny Hövedes, der eigentlich auch gelernter Innenverteidiger
links
war.
Links hat er damals, glaube ich,
gespielt. Oder links. Aber ja, jedenfalls hat er da auch mit den Innenverteidigern auch gerne mal variiert. Und warum dann nicht, meinetwegen in Süle, wenn er es bei Bayern gerade spielt, auch vielleicht über außen probieren, keine Ahnung. Oder
hat er nicht im Testspiel auch mal Ginter da spielen lassen?
Das wollte ich gerade sagen, selbst ein Ginter hat mal Außenverteidiger gespielt, also das könnte ich mir tendenziell auch vorstellen. Oder du hast eben auch noch einen Günther genannt. Der ist auch sehr, sehr unterm Radar, also der könnte man für die linke Seite auch vielleicht sogar noch irgendwie einplanen, wenn jetzt Gosens vielleicht ein bisschen offensiver spielen soll.
Ja, ja. Und ich suche gerade nebenbei immer weiterhin nach Außenverteidigern. Digga, wir sind so unterbesetzt in der Bundesliga, das gibt's ja nicht, ne?
Ja, es ist wirklich, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, ja, fürs Zentrum hast du schon eine Masse, aber gerade rechts hinten ist halt schon ein Loch, sage ich mal, ne? Und ich meine, klar.
Ja, Riete Baku, Pascal Stenzel, das wären so Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Pascal Stenzel für die Nationalmannschaft bereit ist, oder?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, natürlich gibt es auch immer noch eine andere Variante, die ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber das wäre nach wie vor halt, dass man theoretisch auch in Joshua Kimmich wieder nach rechts ziehen könnte.
Nee,
und halt,
Ich glaube auch nicht.
Dafür ist er im Zentrum zu wichtig. Aber ich meine, du könntest natürlich sagen, Gündogan ist momentan in richtig guter Form. Toni Kroos hat trotzdem immer irgendwie einen Impact. Goretzka auch, und Emre Can könntest du als Abräumer installieren. Es würde gehen, aber ich glaube es nicht, weil ich sehe auch, dass Joshua Kimmich im Zentrum zu wichtig ist.
Ja. Das ist mal jetzt interessant. Scheiß mal auf die Verteidigerposition. Wir haben jetzt gemerkt, okay, so hey, Rechtsverteidiger-technisch wird es nicht. Riedle Barco wünschen wir uns auf der Rechtsverteidigerposition. Aber wenn es so bleibt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Niklas Süle auf die Rechtsverteidigerposition rückt. Und dann sehen wir mal, was in der Innenverteidigung passiert. Links haben wir schon Gosens und Philipp Max. Was passiert jetzt aber im Mittelfeld? Weil du hast jetzt Joshua Kimmich erwähnt. Kroos, Gündogan, Kimmich, Goretzka.
Jo.
Was passiert da? Wie würdet ihr oder seid ihr auch einer der Leute, die Leute, die sagen, Kroos sollte jetzt wieder mal auf die Bank? Oder würdet ihr sagen, ja, bei seiner Erfahrung schon Stammspieler eigentlich?
Ich sag mal so, ein Toni Kroos in Topform hat einen riesen Impact auf eine Mannschaft. Ja, das sieht man auch, finde ich, bei Real oder so in den Spielen, wo er nicht dabei ist. Da fehlt einfach irgendwie so ein Spielgestalter, jemand, der das Ganze an sich reißt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn alle fit sind, in deren aktueller Form, ist für mich sogar Kroos dann auch tatsächlich der Spieler, der da am ehesten auf die Bank müsste, weil Gündogan spielt überragend dieses Jahr. Also wirklich, der ist, glaube ich, in der Form seines Lebens.
Noch nebenbei zu erwähnen, Gündogan, Goretzka und Kimmich haben bei der Niederlage gegen Nordmazedonien gespielt im Mittelfeld. Ja. Wollte ich mal jetzt nur ganz kurz hier für den Rekord, wie man so sagt,
aber ich habe auch gehört, ich weiß jetzt gar nicht, wie da der Stand ist, vielleicht wisst ihr das besser, aber ich habe ja auch gehört, dass Goretzka eventuell sogar droht, für den Anfang der EM auszufallen, weil er noch angeschlagen ist und dass er dann irgendwann erst kommt. Das wäre dann sicherlich eine Variante, wo dann halt Goretzka sich dann auch, wenn er fit ist, erstmal den Platz wieder erspielen müsste, wo man dann halt schaut, wie performt ein Toni Kroos, ein Ilkay Gündogan, dass ein Joshua Kimmich gesetzt sein wird. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht wirklich zu diskutieren.
Nee, glaube ich auch nicht, ja.
Der ist, denke ich, auf jeden Fall fix. Und für mich war es lange Zeit, hätte man mich vor einem halben Jahr noch gefragt, hätte ich gesagt, Gündogan auf die Bank als Edeljoker. Aber ich finde, der ist momentan in so guter Form, auch bei Man City und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den auf der Bank lassen kann. Und dann würde ich eher sagen, vielleicht, dass Joshua Kimmich ein bisschen die Rolle von Kroos übernimmt, das Spiel ein bisschen an sich reißt als Spielgestalter. Und dann halt mit Goretzka ein bisschen Physis und Dynamik mit reinbringt. Und dann würde tatsächlich für Toni Kroos nur die Bank bleiben. Aber ich bin gespannt. Das ist für mich ein sehr offenes Rennen. Ja. Jeder von denen, also was wir gerade gesagt haben, auf der Außenverteidigerposition ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, bei nahezu jeder Nationalmannschaft wären wahrscheinlich irgendwie alle vier auch Startelf-Kandidaten. Das ist für mich ein offenes Rennen. Außer Kimmich, der wird auf jeden Fall spielen.
Aber du hast ganz klare Backups mit einem Flo Neuhaus, den du vorhin erwähnt hast, für die Achterrolle. Und ich finde persönlich nach wie vor, ich bleibe dabei, ich sehe Emre Can nicht in der Verteidigung. Für mich ist
im Mittelfeld,
der perfekte Ersatz für Kimmich, falls er mal ein Wehwehchen hat. Und er ist der perfekte Abräumer vor der Abwehr.
Ja.
Man muss natürlich da auch überlegen, wie gesagt, nochmal mit welchem System Löw spielt. Ja. Er hat ja hier und da auch schon mit Dreierkette gespielt. Sollte er mit Dreierkette spielen,
dann ja,
theoretisch,
dann auch Innenverteidiger.
Genau, dann könnte John auch hier hinten spielen. Aber dann muss man natürlich auch überlegen, wenn man dann tatsächlich von Kimmich, Gündogan, Kroos und Goretzka drei Stück bringt, würden dir dann auch nur noch zwei Positionen für potenzielle Stürmer bleiben. Das heißt, ein Havertz, ein Werner, Sané, Gnabry, davon könnten von denen allen dann auch nur zwei Leute spielen. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich würde tatsächlich auch dazu tendieren, dass es vielleicht eher die Viererkette gibt, einfach damit du eben dieses Zentrum auch entfalten kannst. Aber
Ja,
mal gucken.
jetzt wollte ich halt eventuell eine Aufstellung geben, wie Jogi Löw die vielleicht aufstellen würde. Und zwar Thomas Müller als falsche 9. Thomas Müller, wenn er kommt, gibt es eigentlich nur zwei Varianten. 4-2-3-1 oder die 4-3-3 bleibt und er ist eben dann als falsche 9 vorne am Start. 4-2-3-1 als Zehner und hinten dran ist halt dann schwierig. Kimmich mit Gündogan, Kimmich mit Kroos. Das wird halt schwer zu entscheiden. Dann hast du halt auf den Außen Gnabry Sané. Und du hast auf der 10 Thomas Müller. Das Problem hier ist, wer ist die 9? Wir haben keine 9. Ich sehe Timo Werner nicht unbedingt als die perfekte 9. Könnte aber ebenso aufstellen. Also das wäre eine Variante, dass Thomas Müller als Zehner, Timo Werner als 9, Gnabry Sané außen, Kimmich und sagen wir mal jetzt einfach Gündogan nebendran. So, es ist eine sehr gut vorstellbare Aufstellung, die er aufstellen kann. Zweite Variante, Timo Werner raus. Da bin ich vielleicht eher der Fan von. Weil was wie ich ein Spieler, der vor fucking 5 Meter entfernt nicht mal das Tor trifft. Also da hat er sich ja letztens selber lustig drüber gemacht, dass er den Kopfball da aus 1 Meter, ja, dass er den wenigstens reinmacht. Aber ja, Sané. Gnabry außen, Thomas Müller auf der 9 als der falsche 9 und dann im Mittelfeld Kroos, Gündogan, Kimmich, Bombe. Das wäre eine exzellente Ausstellung, meiner Meinung nach. Mit Thomas Müller, der ja immer wieder den Kontakt zwischen Mittelfeld und Sturm sucht, der ja auch Tore schießt bei Bayern München. Ist ja nicht so, dass er wenig Tore hat. 11 Tore und 21 Vorlagen. Also der Typ kann beides. Und da bin ich eher der Fan von, dass man. Ja, mit Thomas Müller als falsche 9 aufläuft.
Ja, ich stimme dir grundsätzlich zu. Für mich ist halt Thomas Müller natürlich jemand, der halt auch einfach die Torgefahr mitbringt, um da spielen zu können. Und das mit der falschen Neun hast du ja eben auch schon, mit der fehlenden Neun, die Deutschland halt nicht hat, als klassischen Strafraumstürmer hast du ja auch schon angesprochen. Für mich ist halt Thomas Müller trotzdem immer so ein Spieler, der so ein bisschen, merkt man ja auch bei Bayern, der halt so ein bisschen seine Freiheiten braucht, ja, der sich auch mal fallen lässt und so. Und das ist das, was ich ein bisschen kritisch sehe, wenn man ihm sagt, okay, du spielst jetzt hier quasi als falsche Neun vorne drin, bist so der Zielspieler. Weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber es wäre für mich auch die naheliegendste Variante, weil ich finde ihn ehrlich gesagt, er kann das zwar auch, aber ich finde ihn auch über den Flügel nicht so stark. Und wenn man überlegt, man würde ein 4-2-3-1-System spielen mit, was weiß ich, von mir aus einem Werner vorne drin oder einem Havertz als falsche Neun oder keine Ahnung und ihn auf der 10, dann hättest du eben auch wieder auf der 6 nur zwei Positionen für dieses Quartett, was wir eben genannt haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich fände persönlich, das wird nicht passieren, ihr werdet mich dafür vielleicht auch auslachen.
Dreierkette oder was?
Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt auch mir einen Vogel zeigen und das wird auch niemals passieren. Aber was ich ganz spannend fände, wäre, dass du quasi sagst, du hast irgendwie zwei Mittelfeldleute mit Kimmich und meinetwegen Gündogan oder so. Und dann hast du zwei Außenspieler und dann hast du quasi nebeneinander ohne Stürmer so als Doppelzehn Goretzka und Müller, weil Goretzka ist für mich auch ein Spieler,
Box zu
der mit
Box.
seiner, der als Box-to-Box-Spieler sich fallen lassen kann. Dann geht Müller vorne rein oder Müller lässt sich als eine Art Zehner fallen. Und dann tatsächlich, warum nicht mal ein Goretzka? Der hat einen Schuss wie ein Tier, der hat ordentlich Dynamik, der ist kopfballstark. Ja, ich fände ich jetzt eine interessante Variante, wäre aber mal was
Vier
ganz
zwei
Neues.
vier oder
Wird
vier
so nicht
vier
passieren.
zwei
Ja, das kannst du in-game,
vier
könntest du das
vier
natürlich,
eins eins
ja,
klar, das
das
sind immer
du auch
solche
als
Sachen.
4-2-3-1 anordnen, wo die zwei sich halt sozusagen abwechseln. Das
Ja.
wäre auch tendenziell was, was man vielleicht mit einem Havertz auch machen könnte oder so. Aber ich fände es einfach mal einen interessanten Gedanken, weil ich über Goretzka ganz vorne drin redet fast niemand, hat ja auch einen Grund, weil er halt eigentlich eher als Achter spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, von seinen Anlagen und so, von seinen Fähigkeiten her durchaus, dass er gerne auch bei Flanken eben auch mal aus der zweiten Reihe ganz vorne.
Erinnert euch zurück, wo ich gesagt habe, ey, Goretzka, Lewandowski 2.0, wenn man den trainieren würde als Goalgetter, das habe ich so, also ich glaube, ich habe 3, 4 Mal so in einem Podcast mal spontan gesagt, dass er mir sehr gut gefällt und dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er mal als Stürmer auflaufen könnte. Aber wir haben auch einen Kai Havertz natürlich, der auch offensiv spielen kann. Jetzt letzte Frage, offensiv. Wir haben ja die letztens gespielt habe, Younes Musiala, Wirtz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei mitnominiert werden. letztendlich mit zu EM.
Ich habe noch einen vierten Namen.
Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob du Marco Reus meinst.
Nee, einen anderen.
Sag jetzt kein Bremer oder so, Alter.
Ach, definitiv nicht. Aber Jonas Hofmann ja, finde ich so ein Beispiel, der sehr, sehr, auch sich sehr in den Fokus gespielt hat von Jogi Löw. Und halt auch international. Ich glaube, Chelsea waren ihm mal kurz dran. Weiß jetzt gar nicht, wie seine Vertragssituation bei Gladbach aussieht. Aber ich finde ihn zum Beispiel auch mega interessant, halt auch für, weil er vorne halt auch variabel sein kann. Also deswegen wäre das halt auch so einer, nee, der...
Hofmann und wen hast du noch gesagt?
Nur Hofmann.
Aber wenn wir jetzt hören, Kai Havertz, Wirtz, Musiala, Younes, das sind ja Leute, die neben natürlich Gündogan, Goretzka, Kimmich, Neuhaus, das ist ja schon fertig eigentlich durch. Ne, da gibt es ja nicht so viel Platz für die Leute. Aber wir haben Sané, wir haben Gnabry, wir haben Timo Werner, okay? Thomas Müller kommt jetzt als Vierter mit rein. So, wen gibst du jetzt noch eine Chance? Okay, du hast Wirtz, du hast Musiala, du hast Younes, ein Reus, der wird immer wieder genannt. Du hast einige Offensivleute.
Kevin Volland spielt sich bei Monaco auch in den Vordergrund als richtigen Neuner vielleicht noch. Wäre auch eine Alternative. Aber
jetzt, wo du Volland nennst, Dings ist fucking Spieler des Jahres geworden bei Benfica.
Julian Weigl meinst du?
Ja, what the fuck, Bro? Habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt, Alter. Also,
ja, aber Benfica hat jetzt auch nicht so das krasse Jahr gehabt, muss man dazu auch mal sagen.
Und ich glaube, das zentrale Mittelfeld ist wirklich dicht mit den...
Ja, aber ich meine, der ist doch als Innenverteidiger auch dort am Start, oder? Unter anderem.
Variiert, ja. Wenn die mit Dreierkette spielen,
genau,
dann ist
genau.
Dann halt in dem Modell, was wir eben gesagt haben.
Wir wollten nur Glückwunsch sagen. Alles gut, Leute, ihr müsst ja nicht ausrasten gleich.
Jule, alles Gute.
Genau.
Ja, sorry, mach weiter. Wen würdet ihr die Chance geben jetzt, unter anderem, wenn man die Namen hört, jetzt Wirtz, Musiala, Younes, Reus, ja, wird ja genannt, ihr habt jetzt Hofmann genannt.
Also ich, wie gesagt, ich habe eben Hofmann genannt, weil ich halt auch irgendwie spekuliere, dass das ganz gut ist in der Backup-Rolle, wenn, keine Ahnung, irgendeiner aus dem Zentrum mal fehlt, dass ein Flo Neuhaus notfalls reinkommt und das ist halt auch eine ganz gute Connections da in Gladbach, dass die beiden. Von Younes weiß ich nicht, also ja, keine Ahnung.
Zudem das war haben Momentum oder so, ne?
Ja, aber ich finde ihn immer noch relativ stark. Der
super Flanke, Alter, da am Wochenende.
Ja, der ist immer noch so ein bisschen unterm Radar, finde ich auch. Bei Jogi, meine ich auch, war er die letzten Mal auch im Kader. Und aber ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt zum Beispiel auch einen Musiala oder unten Wirtz zusammen mitnimmt, weil ich
finde, die Konkurrenz ist halt groß. Auch jetzt, wenn man Wirtz und Musiala hört, ne?
Das ist halt einfach dieses Zentrum zwischen 8 und 10. Da haben wir so viele Leute halt einfach, die ein gewisses Potenzial zeigen. Aber es fehlt halt einfach nach wie vor ganz vorne in der Spitze. Und es fehlt halt, wie gesagt, wie wir es eben gesagt haben, hinten rechts. Und ob man das halt jetzt kompensiert, meinetwegen mit einem Sechser-Mittelfeld oder so, kann ja auch sein. Also, dass dann irgendwie Gnabry auch als Stoßstürmer spielen kann, ist auch vielleicht ein Modell, was vielleicht funktioniert. Und dann ein Jonas Hofmann über rechts oder so, keine Ahnung, geht auch.
Ist schon krass, dass so eine große Nation überbesetzt ist im Mittelfeld, aber keinen fucking Stürmer hat, Alter.
Ja.
Und wenn wir die Deutschen als Spezies, sag ich jetzt mal, so betrachten, man hört ja immer nur die langen Deutschen. Wir haben keinen fucking langen Stürmer dort als Neun. Es ist echt schlimm, Alter.
Ja, das ist... Es ist wirklich schwierig, ja, und deswegen, ich meine, man hat ja eigentlich schon in den letzten Jahren immer wieder auch diese Tendenz zur falschen Neun gehabt, da gab es das ja auch immer wieder mal mit Mario Götze am Anfang und was weiß ich. Ich könnte mir das auch tatsächlich vorstellen, dass das halt jetzt weiterhin so erstmal läuft, weil eben jetzt für mich sich auch keiner da groß in den Vordergrund spielt, ob das am Ende ein Gnabry ist, der in der Spitze spielt, ein Thomas Müller als falsche Neun oder für mich ist die sogar fast die wahrscheinlichste Variante, wo ich dann aber mal gucken muss, was mit Müller dann passiert, wo der reinkommt, wäre halt ein Kai Havertz, weil er das jetzt auch ein paar Mal gespielt hat. Der kann ja auch irgendwie so falsche Neun spielen, sage ich mal. Ja, wird, denke ich, jetzt auch erstmal so bleiben. Und zu deiner Frage wegen den Mittelfeldleuten, ich bin da auch bei Erik. Ich würde tendenziell auch eher einen Armin Younes zu Hause lassen, was jetzt nicht an ihm als Spielertyp liegt, sondern auch einfach daran, dass ich finde, er hatte halt damals, als er da nominiert worden war, auch und so, wie du gesagt hast, wo dieser Hype da so ein bisschen entstanden ist, hat er halt innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr, sehr beeindruckende Leistungen gezeigt. Und das ist jetzt halt bei der Eintracht in den letzten Wochen ein bisschen weniger. Da spielt er teilweise gar nicht. Wenn dann Kamada spielt hinter einer Doppelspitze oder so, dann er rotiert immer so ein bisschen zwischen Bank und Startelf. Und für mich ist es ein Spieler mit großer Anlage, aber er hat jetzt nicht so konstant auf dem hohen Niveau performt und auch gespielt, wie jetzt das eben vielleicht die Konkurrenz macht. Und wenn man schaut auf seiner Position, Leute wie ein Kai Havertz, vielleicht ein Thomas Müller, der kommt, ein Wirtz, ein Jonas Hofmann, der halt auch sehr flexibel ist, weil er im Zentrum spielen kann oder auch über außen, die würde ich da tendenziell schon noch für die EM jetzt den größeren Impact geben. Und wenn dann aber Younes mehr spielt in der neuen Saison und so, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann auch in den Kreis der Nationalmannschaft vorstößt wieder.
Da hast du noch so ein Marco Reus zum Beispiel, was du mit dem Validen dann machst.
Ja, das können wir vielleicht zum Schluss in ein, zwei Minuten nochmal besprechen. Marco Reus, verdient er es zurückgekommen zu kommen, ja oder nein? Auf jeden Fall, er verdient es, aber es verdienen auch viele andere, diese Chance zu bekommen. Das Problem ist halt, wo willst du Marco Reus setzen? Jetzt, wo Thomas Müller wahrscheinlich offiziell wieder zurückkommt, ist er sicherlich nicht auf der 10. Wie gesagt, wenn Thomas Müller auf die 9er-Position rückt, 4-2-3-1, dann hast du halt im 6er-Bereich Gündogan, Kimmich, okay? Du hast außen Gnabry, Sané. Dann hast du einen Platz für Marco Reus, wenn Thomas Müller als falsche 9 in einem 4-2-3-1-System vorne aufläuft. Bist du in einem 4-3-3-Fenster unterwegs? Keine Chance. Mittelfeld eh durch, da passt auch ein Marco Reus nicht. Auf den Außen Sané, Gnabry würde ich auch so lassen. Wüsste jetzt nicht, warum man das austauschen sollte. Dann hast du im Sturm Thomas Müller, wie hieß der jetzt nochmal? Der unwichtige Typ hier. Timo Werner, Alter. Ja, genau. Timo Werner hast du auch unter anderem am Start. Also für Marco Reus gibt es meiner Meinung nach nicht so viel Platz. Sollte er dabei sein? Ich würde ja sagen. Ich glaube, in einem Turnier auf einen Marco Reus zurückzugreifen, ist ein Luxus. Also warum sollte man diese Chance sich entgehen lassen? Von daher, ich würde ihn mitnehmen, mit zu EM, aber ich weiß nicht, wo genau ich dann Marco Reus am Ende stellen werde. Ich wüsste jetzt nicht, ob es direkt für die Startelf reichen würde. So von meiner Seite aus.
Ja, würde ich an sich auch auf jeden Fall unterschreiben. Es hängt natürlich, wie gesagt, hast du ja gerade schon gesagt, auch viel vom System ab. Ich meine, man könnte auch zum Beispiel überlegen, ob man sowas macht, wie Julian Nagelsmann gerne in Leipzig spielen lässt mit einer Dreierkette und dann halt, was weiß ich, Gosens und von mir aus Gnabry als offensiven Außen oder irgendjemand anderen halt, dass du halt dann vorne ohne Außen spielst. Dann könnte man zum Beispiel auch mit zwei Zehnern agieren und sagen, Thomas Müller falsche 9 und dann halt auf der 10. Da könnte man dann überlegen, ob vielleicht ein Goretzka und ein Reus oder ein Havertz und ein Reus oder Goretzka. Also da gibt es viele Varianten. Ich würde mich für Reus auch freuen, weil er halt wirklich auch viele große Turniere auch verpasst hat durch Verletzungspech und so. Ja, und deswegen, und ich finde, er hat zwar Anfang der Saison auch nicht so performt, aber ich finde, er ist jetzt gerade gegen Ende auch wieder richtig gut in Form gekommen mit Sancho und zusammen und so hat er schon auch einen sehr großen Anteil, dass es auch beim BVB jetzt wieder richtig gut läuft.
Sollte man mitnehmen.
Deswegen, ich denke auch, mitnehmen, ja, auf jeden Fall. Allerdings sollte er sich bewusst sein, dass aus meiner Sicht in der Startelf kein Platz ist für ihn.
Ja, ja. So, dann haben wir das mit Europa. Könnt gerne natürlich für die YouTube-Leute mal mitdiskutieren in den Kommentaren. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.